Heute Abend war also sehr knapp, aber die Hausmeister haben es wieder geschafft, das alles für die Ringvorlesung vorzubereiten. Also vielen Dank für die wöchentliche Vorbereitung. Gut, dann möchte ich zu dem heutigen Vortrag kommen. Unser heutiger Sprecher, Herr Schabacher, ist kein Unbekannter in Göttingen. Er hat hier studiert und auch seinen wissenschaftlichen Werdegang, also vom Studium über Promotion bis zur Habilitation in Göttingen, durchlaufen, allerdings immer wieder unterbrochen mit längeren Aufenthalten an sehr bedeutenden, sagen wir mal, anderen mathematischen Einrichtungen, wie zum Beispiel das Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn. Er war in Paris, in Berkeley, in Princeton im Institute of Advanced Studies, wo er eben längere Aufenthalte hatte. Er ist dann seit 1991 an der Université de Louis Pasteur in Straßburg. Der Aufenthalt oder die Professur dort war für 3 Jahre unterbrochen für eine C4-Professur in Darmstadt, wenn ich mich richtig erinnere, bis Ende letzten Jahres. Und er ist eben seit Beginn dieses Jahres eben wieder zurück in Straßburg. Sein Arbeitsgebiet ist zum Teil eben die Arithmetik elliptischer Kurven, aber er hat mir gesagt, dass er in letzter Zeit auch ein immer stärkeres Interesse an der Historie der Mathematik hat und eben vor allen Dingen 18. bis 19. Jahrhundert. Und insofern passt es natürlich sehr schön in die Ringvorlesung hier zum Thema Gauss. Ja, Herr Schabacher, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Geht das so? Ja. Okay. Ja, herzlichen Dank für die freundlichen Worte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich spreche mit Mikrofon nicht nur, damit Sie mich besser hören, sondern weil das, glaube ich, auch aufgezeichnet wird. Ich hoffe, dass das klappt. Alle runden Jahre wieder, nach Geburts- und Todesdatum von Carl Friedrich Gauss, der ja bekanntlich von 1777 bis 1855 gelebt hat, bemühen sich Fachgelehrte, besonders in Deutschland, dem Andenken des Fürsten der Mathematiker durch die Würdigung seiner Leistungen gerecht zu werden. Das zahlentheoretische Werk spielt dabei eine besondere Rolle, dies schon deshalb, weil Gauss selbst es anscheinend mit dem Anspruch der Royalität ausgestattet hat. In der Biografie, der ersten Gauss-Biografie von Sartorius von Waltershausen, steht dieser Absatz: Die Mathematik hielt Gauss, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, für die Königin der Wissenschaften und die Arithmetik für die Königin der Mathematik. Diese lasse sich dann öfter herab, der Astronomie und anderen Naturwissenschaften einen Dienst zu erweisen, doch gebühre ihr unter allen Verhältnissen der erste Rang. Eine solche Einschätzung ist ohne Zweifel ein Rückblick auf schon Geleistetes. Denn bevor man eine Theorie oder eine mathematische Disziplin, wie hier die Arithmetik, als Königin der Mathematik bezeichnen kann, muss sie als in sich mehr oder weniger geschlossene Theorie erkennbar sein. Dies aber, und das ist mein erster Punkt, war vor Gauss nicht der Fall, sondern wurde erst durch sein Jugendwerk, die Disquisitionis Arithmeticae, herbeigeführt. Meine erste Aufgabe heute Abend ist es daher zu erläutern, inwiefern diese 1801 in der ersten Auflage erschienenen Disquisitionis Arithmeticae, für deren Erstdruck trotz oder wegen der sehr vielen Druckfehler darin man heute mehrere tausend Euro hinblättern muss, wenn man ihn überhaupt antiquarisch finden kann, inwiefern also jene Disquisitionis Arithmeticae 1801 eine neue, eigenständige mathematische Disziplin aus der Taufe gehoben haben. Sobald wir das gesehen haben, können wir dann einen Blick nicht nur auf Gaußens spätere zahlentheoretische Beiträge werfen, sondern auch die großen Linien der Weiterentwicklung der Zahlentheorie nach diesem mächtigen gaußschen Anstoß kurz und global ins Auge fassen. Hier haben wir Gauss im Alter von 26 Jahren, also kurz nach, 2 Jahre nach Erscheinen der Disquisitionis. Und so sah das Titelblatt aus, sieht das Titelblatt dieses Werkes aus. Jedes Werk hat natürlich, jedes große Werk allzumal, Vorläufer. Im Falle der gaußschen Zahlentheorie sind 4 bedeutende Namen von Vorläufern zu nennen. Aus dem 17. Jahrhundert der Toulouser Magistrat Pierre de Fermat, der 1601 wahrscheinlich bis 1665 gelebt hat. Aus dem 18. Jahrhundert der Schweizer Gelehrte Leonhard Euler, 1707 bis 1783. Und dann sind noch 2 Mathematiker zu nennen, die Zeitgenossen des jungen Gauss noch waren. Erstens der Italiener Joseph-Louis Lagrange, 1736 bis 1813. Und der Franzose Adrien-Marie Legendre, 1752 bis 1833. Ich kehre zurück zu dem ersten Vorläufer, Pierre de Fermat, 17. Jahrhundert. Bei Fermat denken wahrscheinlich viele von Ihnen, ganz zu Recht, an die berühmte Fermatsche Vermutung, die 1995, also vor 10 Jahren, von Andrew Wiles aus Princeton bewiesen wurde. Die Fermatsche Vermutung besagt, wenn ich einen Exponenten n nehme, der größer als 2 ist, also 3, 4 oder mehr, dann gibt es keine positiven ganzen Zahlen x, y, z, sodass x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n ist. Diese Vermutung kommt in den Disquisitionis Arithmeticae von 1801 in diesem Werk von Gauss nicht vor. Wir werden später aber noch kurz zu ihr zurückkehren. Gauss hat aber eine andere Behauptung Fermats in seinem Werke bewiesen, für die Fermat, genau wie für seine große Vermutung, ebenfalls keinen Beweis hinterlassen hat und wir keine Ahnung haben, wie er das bewiesen haben mag. Er hat aber im Gegensatz zu dem großen Fermat für diese andere Behauptung mehrmals wiederholt, dass er einen Beweis hat und bei einer Gelegenheit sogar ein Buch, das er über diesen Gegenstand schreiben wolle, angekündigt. Das ist also sehr verschieden von dem großen Fermat, x hoch n plus y gleich n hoch z hoch n. Der große Fermat, den hat er ein einziges Mal in den Rand seiner Diophant-Ausgabe geschrieben und dann gesagt, der Rand ist zu klein, um den Beweis zu notieren. Und später in den Briefen, wo er alle seine Erfolge in der Zahlentheorie Revue passieren ließ, nie mehr wiederholt. Während diese andere Aussage, über die ich jetzt reden werde, immer wieder wiederholt wurde und er mehrfach gesagt hat, dass er das beweisen kann. Kein Mensch weiß heute, wie er das bewiesen haben mag. Also, die Fermatsche Vermutung, über die es jetzt zunächst nicht geht, ist dort oben. Und die nächste Vermutung von Fermat geht über Dreieckszahlen. Fermat hat behauptet, er könne beweisen, dass jede natürliche Zahl Summe von höchstens 3 Dreieckszahlen, höchstens 4 Quadraten, höchstens 5 Fünfeckszahlen, höchstens 6 Sechseckszahlen, höchstens 7 Siebeneckszahlen, jetzt können Sie das fortsetzen, ja, höchstens m Polygonalzahlen sei. Die Formulierung beruht also auf einer Einteilung von Zahlen nach ihrer geometrischen Form, in der man sie anordnen kann. Das ist für uns heute zumindest ein vielleicht liebenswerter, jedenfalls aber wenig interessanter Rest aus grauer Vorzeit der Zahlentheorie, der auf die Pythagoreer oder möglicherweise auf Pythagoras höchstpersönlich zurückgehen mag. Diese Einteilung in Dreiecks und andere Zahlen hat aber über Jahrhunderte hin in den Diskussionen der Mathematiker durchaus eine Rolle gespielt. Fermat ist da kein Einzelfall von 3. Jahrhundert wahrscheinlich nach Christus, Diophant von Alexandrien, gibt es nicht nur die so einflussreichen Bücher der Arithmetika, in die Fermat seine Randbemerkung eingetragen hat, sondern auch ein Traktat über Polygonalzahlen. Und zahlreiche Probleme über Polygonalzahlen durchziehen von Anfang bis Ende das Werk und die Korrespondenz von Leonhard Euler. Jetzt schauen wir uns mal die erste aus dieser unendlichen Serie von Behauptungen an, die Fermat gemacht hat. Das ist also die Behauptung, jede natürliche Zahl lässt sich als Summe von höchstens drei Dreieckszahlen schreiben. Und um dir einen Sinn zu geben, müssen wir wissen, was Dreieckszahlen sind. Also die erste Dreieckszahl ist offenbar 3, weil wenn Sie drei Punkte so anordnen, dann ergibt sich ein Dreieck. Wenn Sie 6 Punkte in dieser Form anordnen, haben Sie wieder ein Dreieck. Und dann haben Sie hier 10 Punkte, die in Dreiecksform angeordnet sind. Und nun sehen Sie, wie Sie das weitermachen können. Immer wenn Sie eine Dreieckszahl hingeschrieben haben und die nächste haben wollen, füllen Sie die nächste Reihe mit einem Punkt mehr als in der letzten Reihe der vorherigen Anordnung da war, auf. Das heißt, wenn wir jetzt nicht mit 3, sondern noch einen Schritt vorher mit 1 anfangen, dann wäre die Folge der Dreieckszahlen erst die 1, dann 1 plus 2, erste Reihe und zweite Reihe die 3, 1 plus 2 plus 3 macht 6, 1 plus 2 plus 3 plus 4 macht 10. Und was ergibt sich allgemein? Da kommen wir dann auf eine Geschichte, die überliefert wird von dem Schuljungen Gauss. Ich weiß nicht, wie alt er da gewesen sein soll, dass der Lehrer ihm aufgegeben hat, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren, also sozusagen die 100. Dreieckszahl zu bestimmen. Das können Sie so machen, Sie schreiben sich die Zahlen von 1 bis 100 mit Pluszeichen hier hin, diese Summe S wollen Sie berechnen. Schreiben Sie dieselbe Summe darunter, aber in der anderen Reihenfolge, fangen von oben an, gehen bis zur 1 zurück und addieren immer auf, dann kriegen Sie jedes Mal 100 und 1, so oft wie hier Terme stehen, also 100 mal 101 und das ist zweimal die Summe. Also zweimal die Summe ist 100 mal 101, also n mal n plus 1, wenn Sie bei der Entendreieckszahl sind, das heißt, die Entendreieckszahl ist n mal n plus 1 halbe. Also, im ersten Schritt seiner Vermutung hat Fermat behauptet, jede natürliche Zahl groß M lässt sich als Summe von höchstens drei Dreieckszahlen. Die erste nenne ich mal k plus 1 halbe, die zweite l mal l plus 1 halbe, die dritte m mal m plus 1 halbe darstellen. Wobei er sagt höchstens, also wir müssen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass zwei oder eine von diesen drei Zahlen 0 ist. Das ist aber nicht schwer. Wir lassen einfach die Möglichkeit zu, dass l oder m sogar 0 werden und nicht nur größer gleich 1. Gut, jetzt können wir das leicht umformen, wenn Sie mir hier folgen wollen. Sie ziehen erstmal den Bruch 1/2 nach draußen, da steht 1/2 davor und da steht hier k mal k plus 1, das ist Quadrat plus k, l Quadrat plus l, m Quadrat plus m. Und das schreiben wir in etwas verrückter Weise um. K Quadrat plus k ist dasselbe wie, wenn ich k plus 1/2 in Klammern zum Quadrat nehme. So? Ja, gut, Entschuldigung, ja. Okay, also k Quadrat plus k ist k plus 1/2 in Klammern zum Quadrat. Jedenfalls fängt das so an, aber k plus 1/2 in Klammern zum Quadrat hat als letzten Term 1/4 und das muss ich da wieder abziehen, um keinen Fehler gemacht zu haben. Dasselbe mache ich beim zweiten und beim dritten Term. Dann habe ich diese letzte Zeile. Die ist jetzt sehr unschön, weil ich Nenner habe. Ich habe ein großes 1/2 davor und hier habe ich 3 mal 1/4. Um die Nenner wegzukriegen, multipliziere ich beide Seiten mit 8. Außerdem bringe ich dann diese 3 minus 1/4, vor denen noch 1/2 steht, also 3 mal minus 1/8 auf die andere Seite. Dann erkriege ich also 8m plus 3 ist gleich die Summe von 2k plus 1 Quadrat plus 2l plus 1, Klammern zum Quadrat, und 2m plus 1, Klammern zum Quadrat. Mit anderen Worten, diese kleine Überlegung, die völlig elementar ist und die Fermat sicherlich hätte machen können und vielleicht gemacht hat, zeigt uns, dass die ursprüngliche Behauptung, jede natürliche Zahl m sei Summe von höchstens drei Dreieckszahlen, sich so umformulieren lässt, jede Zahl n, die von der Form ist 8m plus 3, die also durch 8 geteilt den Rest 3 lässt, ist Summe von drei ungeraden Quadraten, insbesondere Summe von drei Quadraten. So, das ist eine kleine Vorübung, die im Übrigen also keinen Gauss erforderte. Die steht zum Beispiel schon in einem Brief von Euler an Goldbach von Oktober 1730, also weit vor Geburt von Gauss. Also wir haben hier eine Übersetzung aus der Sprache der Dreieckszahlen in die Sprache der Summe von drei Quadraten. Jede Zahl 8m plus 3 ist Summe von drei Quadraten. Und nun kommt Gauss. Nun kommt Gauss, der also in seinem Tagebuch am 10. Juli 1796 notiert Heureka in großen griechischen Buchstaben, Heureka. Ich habe bewiesen, dass das richtig ist. Wie beweist er das? Und ich nehme das jetzt einfach als ein Beispiel, um zu erläutern, was es heißt, dass Gauß die Zahlentheorie als eigenständige theoretische Disziplin in gewisser Weise aus der Taufe gehoben hat. Wie beweist er diesen Satz? Was man hier sieht, ist eine Summe von drei Quadraten und der polynomiale Ausdruck, wenn ich den Namen UVW gebe, U-Quadrat plus V-Quadrat plus W-Quadrat, Summe von drei Quadraten, ist Spezialfall dessen, was die Mathematiker eine quadratische Form, genauer eine ternäre, in drei veränderlichen quadratische Formen nennen. Also quadratische Form für einen Mathematiker ist nicht das, was Sie zum Beispiel auf einem Gemälde von Joseph Albers sehen, Homage to the Square, sondern es ist was völlig Algebraisches. Form bedeutet ein polynomialer Ausdruck, in dem sämtliche Terme zum gleichen Grad auftreten. Also die spezielle ternäre quadratische Form, auf die wir unser Problem hingeführt haben, ist diese, einfach Summe von drei Quadraten. Und wir wollen wissen, dass sich jede Zahl in dieser Form ausdrücken lässt. Die allgemeine ternäre quadratische Form, wenn ich die Notation von Gauß aus dem entsprechenden Abschnitt im fünften Kapitel der Disquisitiones nehme, sieht so aus, statt UVW nimmt der x, x' und x Doppelstrich. Und dann habe ich eine gewisse Menge von Koeffizienten. Hier sind die Koeffizienten vor den reinen Termen 1 und die anderen Koeffizienten sind 0. Aber im Allgemeinen sieht eben eine ternäre quadratische Form, also ein Ausdruck in drei Veränderlichen, in dem jeder Term Grad 2 in diesen drei Veränderlichen hat, so aus und wird von Gauß in dieser Weise durch das Diagramm ihrer 6 Koeffizienten abgekürzt. Und was Gauß gegen Ende des fünften Abschnittes, der allein, der fünfte Abschnitt, 55% etwa des Buches Disquisitiones Arithmetica ausmacht, was er gegen Ende des fünften Abschnittes macht, ist, er entwickelt die Anfangsgründe einer systematischen Theorie dieser ternären quadratischen Formen. Was soll das bedeuten? Um das zu erläutern, gehen wir an den Anfang des fünften Abschnittes der Disquisitiones. Da geht es nämlich nicht um ternäre, sondern um binäre quadratische Formen, also quadratische Formen, wieder solche Ausdrücke, in zwei Veränderlichen, die ich hier x und y genannt habe und die Gauß immer so schreibt, immer mit dieser Normalisierung der 2 in der Mitte und in dieser Form abkürzt. So, also ax² plus 2, bxy plus, das ist ein Druckfehler, plus cy² muss das sein. Ich habe einen Stift dabei, um das zu korrigieren. Aber so, ja. cy², ja. Was wird als erstes erledigt? Er baut die Theorie dieser binären quadratischen Form sehr systematisch auf. Und was heißt das, Theorie aufbauen? Was heißt das hier, Zahlentheorie im neuen systematischen Sinne zu machen? Als erstes steuert er auf das Problem zu, ganze Zahlen n durch, in diesem Fall jetzt binäre quadratische Formen darzustellen. Das heißt, ganze xy zu finden, viele Druckfehler hier, sodass n gleich ax² plus 2 bxy plus by² ist. Die Untersuchung dieses Problems, welche Zahlen werden durch eine binäre quadratische Form dargestellt, benutzt ganz wesentlich den Begriff der Äquivalenz von zwei Formen. Zwei quadratische Formen, in diesem Fall binär in x und y, einerseits und in x-y- andererseits, heißen zueinander äquivalent, wenn man sie ineinander durch eine derartige Substitution, wie ich sie hier hingeschrieben habe, mit Determinante plus 1, im engeren Sinne äquivalent, überführen kann. Das ist eine Übersetzung der einen quadratischen Form in die andere quadratische Form. In erster Linie führt diese Äquivalenz von quadratischen Formen also eine Einteilung dieser neuen Objekte ein, welche gewisse Formen als zueinander, ineinander transformierbar und deshalb äquivalent bezeichnet, also eine Klasse von quadratischen Formen bildet. Wenn man zwei äquivalente Formen betrachtet, dann stellt man fest, Das liegt daran an dieser Bedingung hier, Alpha, Delta, Minus, Beta, Gamma gleich plus 1, dass sich ihre Diskriminante, die Gauss den Determinant der Form nennt, heute sagen wir Diskriminante, nicht unterscheidet. Zwei äquivalente Formen haben dieselbe Diskriminante. Diskriminante ist der Ausdruck b² minus ac in der Normalisierung, wie die Form hier steht. Für die Form abc ist die Diskriminante b² minus ac. Das heißt, wir fixieren zum Beispiel die Diskriminante, dann haben wir eine Einteilung in Klassen. Und diese Einteilung in Klassen wird studiert und es wird sehr schnell bei Gauss festgestellt, dass es zu festgehaltener Diskriminante nur endlich viele paarweise nicht äquivalente quadratische Formen dieser Diskriminante gibt. Das macht man dadurch, dass man innerhalb jeder Äquivalenzklasse durch geschickte Auswahl der Transformationen möglichst einfache Formen findet. Reduzierte Formen mit besonderen Zusatzeigenschaften. Je nachdem, was die Diskriminante ist, muss man da ein bisschen genauer hinschauen. Also im ersten Blick sieht das, ich will Ihnen ja erklären, was es heißt, Theorie zu machen, eine neue Theorie aufzubauen. Im ersten Moment sieht es aus, dass er Gauss so etwas macht wie ein Botaniker mit der Botanisiertrommel. Er geht durch den Zoo oder durch den Wald der quadratischen Formen und tut die erstmal in gewisse Schachteln und sortiert sie nach einer gewissen Äquivalenzrelation hier. Und dieses sieht auch noch eine ganze Weile länger noch so aus, dass es im Wesentlichen um Einteilungen, als ob es im Wesentlichen um Einteilungen ginge, weil dann weitere, neben dem Begriff der Klasse, in die alle zueinander äquivalenten Formen hineingetan werden, noch weitere Ordnungsbegriffe gibt, Einteilungsbegriffe gibt, die deutlich an die biologische Sprechweise erinnern. Also als nächstes kommt die Ordnung, gewisse Klassen werden zusammengefasst unter eine Ordnung. Das richtet sich nach Teilbarkeitseigenschaften der Koeffizienten ABC. Und zwischen Klassen und Ordnungen wird der Begriff des Geschlechts eingeführt. Geschlecht von quadratischen Formen, das aus verschiedenen Klassen innerhalb einer und derselben Ordnung besteht und sich danach richtet, welche Eigenschaften die verschiedenen Primfaktoren, die in der Diskriminante aufgehen, haben. Ich gehe nicht in die technischen Einzelheiten. Aber da wird also zunächst einmal dieser neue Objektbereich der binären quadratischen Formen in sinnvoller Weise eingeteilt. Das ist der erste Schritt der Theorie. Diese Begriffe, zwar nicht in genau derselben Form, wie Gauss sie aufgestellt hat in den Disquisitionen, ist, aber inhaltlich genau, fast genau so, beim Geschlecht ein bisschen anders, waren auch seinen unmittelbaren Vorgänger, insbesondere Lagrange, bereits bekannt oder wurden von ihm eingeführt und benutzt. Was jetzt aber neu ist, kommt auf der unteren Seite dieser Folie, aber dazu erinnere ich an meinen ersten Satz mit den runden Geburtstagen, genau in diesen heiligen Hallen im Jahre 1977 gab es, Sie sehen hier, dass wir in demselben Raum sind auf diesem Foto, da stand hier so eine Tafel, ja, und da hielt André Weil, einer der ganz großen Mathematiker des 20. Jahrhunderts, einen Vortrag über Gauss. André Weil ist der Bruder, war der Bruder von der Philosophin und politischen Aktivistin Simone Weil. Also den Philosophen erklärt man dann André Weil als den Bruder von Simone, den Mathematikern erklärt man Simone Weil als die Schwester von André Weil, weil den Mathematikern der Bruder bekannter ist. Wie auch immer, er hielt diesen Vortrag hier, hatte sehr wenig Zeit. Ich war da, ich war ja damals in Göttingen, saß ungefähr dort vorne und habe versucht, als ich mich auf den heutigen Vortrag vorzubereiten hatte, zu erinnern, was er damals gesagt hat. Und das gelang mir nicht, dann habe ich einige Kollegen, von denen ich weiß, dass sie damals auch hier saßen, gefragt und unser Gedächtnis reicht nicht so weit zurück. Glücklicherweise ist auf diesem Bild aber ein Teil dessen, was er an die Tafel geschrieben hat, zu sehen. Und außerdem hat André Weil etwa 10 Jahre später den Vortrag weiter ausgearbeitet, auch veröffentlicht. Und deshalb bin ich also in der Lage zu rekonstruieren, was ich damals gehört, aber zwischendurch zum großen Teil vergessen habe. Das sieht man ungefähr auf der Tafel, also indem man diese rechten Seiten ergänzen muss, die nicht auf dem Foto abgebildet sind, und so kann man das ergänzen. lesen Sie das mal, also wir reden jetzt über die ergänzte Version, lesen Sie es von unten nach oben. Wir haben hier eine, das erkennen wir jetzt sofort wieder, eine binäre quadratische Form, x² plus ny². Und hier haben wir dieselbe Form, ja, aber hingeschrieben in zwei anderen Veränderlichen, x' und y'. Und die Formel, die herauskommt, die letzte Zeile besagt, dass das Produkt von diesen beiden ein gewisser Ausdruck ist, der wieder von der Form ist Quadrat plus n mal ein anderes Quadrat. Und das, wovon diese Quadrate Quadrate sind, sind gewisse in jeder veränderlichen lineare Ausdrücke in den veränderlichen der beiden Formen, die links stehen. Und was die Zeilen angeht, die dort drüber stehen, ist eine Ableitung dieser Identität, die man natürlich auch direkt ausrechnen könnte, aber eine etwas elegantere Ableitung dieser Identität aus zwei linearen Identitäten. Schauen Sie, hier haben Sie was Quadratisches, da haben Sie einen linearen Ausdruck in x und y, einen linearen Ausdruck in x' und y', den Sie einfach zusammen multiplizieren, ganz elementar, bekommen das hier, machen dasselbe mit dem Minuszeichen, das Minuszeichen spielt hier keine Rolle, ist aber dort, da haben wir Plus und Minus, und nach der Formel a plus b mal a minus b ist gleich a Quadrat minus b Quadrat, kommt dann das heraus, was hier rechts unten steht. Sie müssen also immer so multiplizieren, senkrecht und so. Warum hat André Weil 1977 hier bei der Feier zum 200. Geburtstag von Gauss das an die Tafel geschrieben? Er hat es deshalb angeschrieben, weil das ein besonders einfaches Beispiel für das ist, was Gauss systematisch und sehr allgemein in den Disquisitionen ist, entwickelt hat, nämlich Komposition quadratischer Formen. Sie müssen das so sehen, dass die quadratische Form Quadrat plus n mal Quadrat mit sich selber komponiert, sich selber ergibt. Das steht hier sozusagen. Und Komposition ist also die, das können Sie sich vielleicht vorstellen, ich mache nicht die Entwicklung der Formeln im Einzelnen, die teilweise sehr kompliziert werden, ist also ein Prozess, wo Sie aus zwei gegebenen quadratischen Formen, die mit verschiedenen Zeichen für ihre Unbekannten geschrieben werden, eine dritte quadratische Form bekommen, unter gewissen Voraussetzungen, indem Sie auf der Ebene der Unbekannten, der beiden gegebenen quadratischen Formen, eine gewisse Kombination dieser Unbekannten in die neue Form hineinschreiben müssen. Diese Möglichkeit, aus zwei Formen unter gewissen günstigen Umständen eine dritte zu bekommen und die systematische Verallgemeinerung dieser Möglichkeit ist das entscheidend Neue, was Gauss zu der Theorie der binären quadratischen Form beigetragen hat. Und was es macht, ist, dass auf der Menge der quadratischen Formen und noch viel besser auf der Menge der Klassen, die vorher eingeführt worden sind, Äquivalenzklassen von quadratischen Formen, eine algebraische Struktur entsteht. Sie haben jetzt nicht nur Klassen, die als Objekte, als neue Objekte unserer Theorie da sind, sondern die werden, können miteinander verknüpft werden aus zwei Klassen von quadratischen Formen derselben Diskriminante, bekommen sie eine dritte. Und auf diese Weise können wir Aussagen ableiten, zum Beispiel, dass in jedem Geschlecht gleich viele Klassen drin sind, die Sie, wenn Sie diese Verbindung zwischen den verschiedenen Objekten Ihrer neuen Theorie nicht hätten, nicht oder jedenfalls nicht leicht ableitbar wären. Ja, Sie kriegen also durch diesen Zusatz an Struktur eine Möglichkeit, die Theorie sehr viel weiterzutreiben. Und all das ist nötig. All das ist nötig, um nach der Einteilung der quadratischen Formen, nach dem Studium der Komposition von quadratischen Formen, dann die Anwendung zu machen, von der ich vorher geredet habe, im letzten Teil des fünften Kapitels, die Anwendung auf quadratische Formen in drei Veränderlichen. Da ist es also so, dass Sie jetzt sich fragen können, genau wie Sie das vorher schon ganz am Anfang des fünften Kapitels bei Gauss lesen können, in dem Fall von quadratischen Formen in zwei Veränderlichen, welche Zahlen Sie darstellen, können Sie jetzt eine Form in drei Veränderlichen, wie hier oben auf der Seite, hernehmen und zwei Fragen stellen. Erstens, welche Zahlen stellt diese gegebene ternäre quadratische Form dar? Und daran sind wir ja interessiert, um das Fermatsche Problem, von dem ich geredet habe, insbesondere zu lösen. Und zweitens können Sie sich fragen, welche binären quadratischen Formen stellt diese ternäre quadratische Form dar, wenn ich für die unbekannten x, x', x', Doppelstrich lineare Ausdrücke in zwei neuen unbekannten xy einsetze, die dann nachher eine quadratische Form ergeben. Und der Witz ist, um das Fermatsche Problem zu lösen, wird genau dieser Umweg nötig. Es wird zuerst erörtert, welche binären quadratischen Formen man durch ternäre quadratische Formen darstellen kann. Und nachdem das gemacht ist, kommt heraus, welche Zahlen man durch ternäre quadratische Formen darstellen kann. Und das Ergebnis, dass nach diesem sehr langen Weg, wie gesagt, wir haben ja mehrere hundert Seiten schwerste Entwicklungen hinter uns, kommt dann in Artikel 293 der Disquisitiones Arithmeticae dieser Satz, dass die vorstehenden Untersuchungen insbesondere auch, würde ich gerne hier fast übersetzen, also etiam, auch supeditant, die den Beweis des berühmten Theorems, Thema Theorematis Formosi von Fermat, von dem ich über die Dreieckszahlen, von dem ich vorher geredet habe. Er sagt supeditant, ich will die Linguistik nicht zu weit treiben, aber wenn Sie nachschlagen, was supeditare bedeutet, dann heißt das nicht nur, dass das einen Beweis liefert, sondern dass es gewissermaßen aus dem Überschwang heraus, aus dem Überfluss heraus liefert. Wir haben ein Füllhorn mit dieser neuen Theorie. Wir haben eine neue Theorie, die an Allgemeinheit nichts mehr Vergleichbares hat mit dem einzelnen Problem, das nur eine ternäre quadratische Form und eine Spezialaussage betraf, die er von Fermat hat, sondern wir haben eine ganz allgemeine Art und Weise zu diskutieren, welche Zahlen durch ternäre quadratische Form dargestellt werden. Und daraus fließt insbesondere aus diesem Überfluss der neuen Theorie die Antwort auf diesen Einzelfall, den Fermat postuliert hat, dass nämlich jede positive ganze Zahl in drei Dreieckszahlen aufgespaltet, die Serpi werden kann. Er macht hier, wenn Sie das kurz weiterverfolgen, die Umformulierung des Fermatschen Problems in die Summe von drei Quadraten und erinnert dann, dass als Ergebnis seiner allgemeinen Theorie, für die wir die ganzen binären quadratischen Formen und die Ansätze der Theorie der ternären quadratischen Formen brauchten, herauskommt, dass die Anzahl der Möglichkeiten, eine Zahl von der Form 8m plus 3 als Summe von drei Quadraten zu schreiben, gleich diesem hier, nämlich 2 hoch μ plus 2 ist, wo μ die Anzahl der Primteiler der Zahl 8m plus 3 ist, multipliziert mit der Zahl k, die er k nennt, in einem etwas vorher stehenden Artikel. Und das ist die Anzahl der Klassen der binären quadratischen Formen, der Diskriminante minus 8m plus 3. Ja? Das heißt, er beantwortet die Frage, die Fermat gestellt hat, aber Fermat hatte ja nur gesagt, jede solche Zahl lässt sich darstellen. Er gibt viel mehr. Er gibt eine genaue Formel für die Anzahl von möglichen Darstellungen. Und in dieser Formel, die er gibt, kommt eine Invariante vor, nämlich die Klassenzahl, die Fermat gar nicht kannte und die in dem Problem gar nicht gesehen war. Das Problem von Fermat als Einzelaussage wird also in einen völlig neuen Zusammenhang gestellt. Wir haben eine Theorie über neue Gegenstände, quadratische Formen und ihre Klassen. Und durch die systematische Entwicklung dieser Gegenstände mit den zugehörigen Invarianten kommt eine Formel heraus, die dann insbesondere als Korollar das Ergebnis von Fermat liefert. Und das geht noch etwas weiter. Er kann auch daraus sehr leicht ableiten, dass der zweite Teil der Fermatschen Aussage, dass jede natürliche Zahl sich als Summe von höchstens vier Quadraten schreiben lässt, herauskommt. Man nimmt eine natürliche Zahl, zieht ein Quadrat geeignet ab, sodass dann man auf das vorherige Problem reduziert ist. Aber dann gab es ja noch unendlich viele andere Behauptungen von Fermat. Jede natürliche Zahl ist Summe von höchstens 5 5-Exzahlen, höchstens 6 6-Exzahlen, höchstens 7 7-Exzahlen und so weiter, ad infinitum. Und dazu sagt er, da braucht man anscheinend andere Methoden. Das ist nicht so ganz, da hat er sich ein bisschen verschätzt, jedenfalls hat er sich auf diese Untersuchung nicht eingelassen. Das war eine der ersten Arbeiten in Rezeption der Disquisitionis Arithmeticae von Gauss, dass Cauchy in den Jahren 1813 bis 15 eine relativ im Vergleich zu Disquisitionis elementare Arbeit veröffentlicht hat, in der gezeigt wurde, dass diese Aussage sogar mit einer gewissen Verschärfung für alle 5, 6, 7 und M-Polygonalzahlen im Allgemeinen sich auf den ersten Fall, den Gauss bewiesen hat, zurückführen lässt. Das ist also, dazu braucht man keine neue Theorie, nichts fundamental anderes. Ich habe das also erklärt, obwohl das eigentlich nicht das ist, womit man anfängt, wenn man den Inhalt der Disquisitionis Arithmeticae beschreibt, um den Typ von theoretischer Entwicklung, um die Entwicklung einer neuen Disziplin zu zeigen. Und das zeigt sich sehr schön auch in seiner Reaktion, jetzt komme ich zu dem großen Fermatschen Satz zurück, aus dem Briefwechsel mit dem Astronom Olbers vom 21. März 1816. Olbers hatte ihm geschrieben, dass in Paris ein Preisausschreiben bezüglich Fermat geplant ist, und dann sagt als Reaktion darauf Gauss Folgendes: Ich gestehe zwar, dass das Fermatsche Theorem, jetzt reden wir von x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n, was unmöglich sein soll, dass das Fermatsche Theorem als isolierter Satz für mich wenig Interesse hat. Denn es lassen sich eine Menge solcher Sätze leicht aufstellen, die man weder beweisen noch widerlegen kann. Allein bin ich doch dadurch, also durch diesen Anlass jetzt, veranlasst, einige alte Ideen zu einer großen Erweiterung der höheren Arithmetik wieder vorzunehmen. Ich werde gleich etwas mehr darüber sagen, was man sich darunter vorzustellen hat. Freilich gehört diese Theorie zu den Dingen, wo man nicht voraussetzen kann, inwiefern es gelingen wird, dunkel vorschwebende, entfernte Ziele zu erreichen. Ein glückliches Gestirn muss obwalten und meine Lage und so vielfach abziehende Geschäfte erlauben mir freilich nicht, solchen Meditationen nachzuhängen, wie in den glücklichen Jahren 1796 bis 98, wo ich die Hauptsachen meiner Disquisitionis Arithmeticae bildete. Allein, ich bin überzeugt, wenn das Glück mehr tun sollte, als ich erwarten darf, und mir einige Hauptschritte in jener Theorie glücken, auch der Fermatsche Satz nur als eines der am wenigsten interessanten Korollarien dabei erscheinen wird. Das ist also eine gewisse Hochnäsigkeit, die sich da ausdrückt, aber eine wohlbegründete Hochnäsigkeit, denn wir haben ja gesehen, wie er in dem Beispiel eines anderen Fermatschen Satzes genau das geschafft hatte, durch Bildung einer großen Theorie dieses Problem zu lösen. Wenn ich mir erlaube, hier einen kühnen Sprung zu machen in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann erinnert mich diese Passage, Gaussens Reaktion auf die Fermatsche Vermutung, von der Art der Reaktion her, an ein Gleichnis, das wir einem der größten Mathematiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Alexandre Grothendieck, oder Grothendieck, er war ja Deutscher ursprünglich, verdanken. Grothendieck hat einmal folgendes Gleichnis gebraucht: Wenn man ein Problem hat, dann ist das so, und das man lösen möchte, dann ist das so, als ob man eine Nuss hat und man möchte gerne den Kern haben, weil man ihn essen möchte, aber die Nuss ist eben noch zu. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, an den Kern zu kommen. Die eine ist, man nimmt einen Hammer, haut drauf und dann hat man den Kern der Nuss vielleicht mit einigen Bruchstücken der Schale dabei. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, und das ist die, die Nuss an den Strand, in den Ozean zu legen, warten, dass die Flut kommt, und dann dauert das zwar einige Zeit, aber dann weicht das Salzwasser die Schale auf und am Schluss hat man den Kern und noch dazu gesalzen. Und das ist genau, sind die zwei Methoden, wie man in der reinen Mathematik lösen kann. Es ist ja nun nicht so, als ob Gauss Hammer grundsätzlich verschmäht hätte. Ich nehme mal an, dass die andere Tat, weswegen er unmittelbaren Beginn des 19. Jahrhunderts Europa berühmt wurde, nämlich die Vorhersage dieses kleinen Planeten Ceres, dass das eher eine Lösungsmethode mit dem Hammer war. Aber in der Zahlentheorie war es eindeutig der Ozean. Ja? Hier wird also eine reiche Theorie neuer Objekte, die vorher in dieser Weise noch niemand angeschaut und so weit entwickelt hat, gebildet. Und dann ist der Ozean so hoch gestiegen, dass diese Fermatsche Nuss, also zumindest die mit den Triagonalzahlen, aufgelöst ist, keine Schale mehr hat. Also diese Haltung in Bezug auf zahlentheoretische Probleme wurde auch von wichtigen späteren Lesern der Disquisition ist hervorgehoben. Es gibt zum Beispiel ein berühmtes Zitat von Richard Dedekind, der in der Weiterentwicklung der Zahlentheorie dann eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat. Ich werde etwas später noch kurze Bemerkungen dazu machen. Hier nur dieses Zitat aus einer Arbeit von Dedekind von 1895, sind wir also bald 100 Jahre danach. Da sagt er, Dedekind: Ich erinnere zunächst an eine schöne Stelle der Disquisitionis Arithmeticae, die schon in meiner Jugend den tiefsten Eindruck auf mich gemacht hat. Jetzt zitiert er diese Stelle auf Lateinisch. Hier ist die Übersetzung. Nach unserem Urteil, Zitat aus Gaußens Disquisitionis jedenfalls, sollten derlei Wahrheiten, es handelt sich hier um diesen Satz, aber es ist ganz egal, worum es sich handelt, es geht hier nur ums Prinzip. Nach unserem Urteil sollten derlei Wahrheiten der Zahlentheorie lieber aus Begriffen denn aus Notationen geschöpft werden. Das klingt im Deutschen nicht so schön wie im Lateinischen, wo es heißt, nicht wahr, huius modi veritatis ex notionibus, potius quam ex notationibus. Die Begriffe und nicht die Schreibweisen sollen das sein, womit wir weiterkommen. In diesen letzten Worten liegt, wenn sie im allgemeinsten Sinne genommen werden, was Dedekind natürlich möchte, der Ausspruch eines großen wissenschaftlichen Gedankens, die Entscheidung für das Innerliche im Gegensatz zu dem Äußerlichen. Das ist Dedekindsche Umformulierung. Aber Sie haben, glaube ich, verstanden, dass es sich hier um einen Gestus handelt, der in das Treiben der Zahlentheorie durch Gauss 1801 eingeführt wurde und der aufgenommen wird von zumindest einigen sehr zentralen Nachfolgern auf diesem mathematischen Gebiete. Ich muss jetzt doch kurz mein Pensum gewissermaßen erfüllen und etwas dazu sagen, was außerdem noch in den Disquisitionen ist, vorkommt und was eigentlich an erster Stelle hätte genannt werden sollen, wenn ich nicht diesen Weg über die Zahl gleich Summe von drei Dreieckszahlen gewählt hätte. Also die allererste Seite, erste Abschnitt, erste Artikel der Disquisition ist, da wird die Kongruenz zwischen zwei Zahlen definiert, die Sie vielleicht der ein oder andere schon gesehen haben, notiert, das ist hier nicht zu sehen, wird auf der nächsten Seite eingeführt, durch drei Striche anstatt der Gleichheit, eine modifizierte Gleichheit, zwei ganze Zahlen B und C heißen kongruent, modulo einer dritten Zahl A, wenn ihre Differenz durch A teilbar ist. Wie sagt er hier ganz am Anfang der Disquisition ist noch nicht teilen, sondern Metitur, wenn die Differenz B minus C durch A gemessen wird, so wie das bei Euklid steht, wenn Euklid Zahlentheorie macht. Das nächste, was dann in den Disquisitionis Arithmeticae völlig im Zentrum steht und die weitere Entwicklung sehr stark bestimmt des ganzen Buches und auch die weitere Entwicklung der Zahlentheorie nach Gauss sehr stark bestimmt, ist das quadratische Reziprozitätsgesetz. Ich habe ja vorhin von André Weil geredet, der 1977 hier diesen Vortrag gehalten hat, und André Weil, aus Gründen, die zu erörtern jetzt nicht die Zeit und auch der Ort ist, sich am 26. März 1940 in einem Gefängnis in Rouen wegen Fahnenflucht fand, schrieb aus diesem Gefängnis, in dem er Gott sei Dank lesen und schreiben konnte und arbeiten konnte, einen langen Brief an seine Schwester, schon erwähnte Simone Weil, in der er ihr auf mehreren Seiten die Geschichte der Zahlentheorie, im Wesentlichen seit Gauss' Disquisitionis Arithmeticae, erklärt und danach seine momentanen Arbeiten, über die es hier jetzt nicht geht. Er gibt also hier einen Abriss, der ungefähr einem großen Teil dessen entspricht, was ich heute zu leisten hätte. Und er sagt gleich am Anfang, weil das ja ein Brief an seine Schwester ist, die keine Mathematikerin ist, dass, da steht zum Beispiel, du glaubst vielleicht, dass du das verstehen kannst am Anfang, aber nachher wirst du sicher nichts mehr verstehen. Naja, jedenfalls, was Weil als erstes sagt zu seiner Schwester ist, dass das Zentrum der Disquisitionis Arithmeticae das Reziprozitätsgesetz ist, loi de réciprocité, Und dann sagt er, weil er die Disquisition jetzt nicht im Gefängnis zur Hand hat, sagt er, ich weiß nicht mehr genau, hat er das jetzt Theorema Aureum oder Theorema Egregium genannt, das Theorema Egregium, da gab es wahrscheinlich auch eine Ringvorlesung hier, das ist aus der Differentialgeometrie. Theorema Aureum ist in der Tat die Bezeichnung, die Gauss für dieses Reziprozitätsgesetz in seinem Tagebuch benutzt, aber nicht in den Disquisitionen ist. In Disquisitionen ist, nennt er es einfach Theorema Fundamentale. Das grundlegende Theorem. Was ist dieses grundlegende Theorem, das in den Disquisitionen ist, so wie sie gedruckt wurden, zweimal bewiesen wird, so wie sie ursprünglich geplant waren, hätte es dreimal bewiesen werden sollen und insgesamt hat es in seinem Leben sechsmal verschieden bewiesen. Dieses ist folgende Aussage. Wir nehmen zwei Primzahlen, ungerade Primzahlen, nicht die zwei, also P und Q, zwei Primzahlen, die nicht zwei sind. Wir nehmen irgendeine Zahl, die zum Beispiel nicht durch P teilbar sind und definieren dann, das ist nicht die Schreibweise von Gauss, die ist hier unten, aber das soll uns jetzt mal gleich sein, wir definieren dieses Symbol, das überhaupt nur zwei Werte haben kann, plus oder minus 1, das ist so wie ja oder nein. Wir sagen A über P, dieses Restsymbol, soll plus 1 sein, wenn diese Kongruenz x² kongruent A modulo P lösbar ist. Das heißt, wenn es eine ganze Zahl gibt, deren Quadrat mit Rest durch P dividiert, denselben Rest ergibt wie A. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich diese quadratische Kongruenz modulo P nicht lösen kann, dann setzen wir dieses Symbol gleich minus 1. Und nun heißt das Reziprozitätsgesetz, sieht vielleicht etwas wild aus, aber ist eigentlich sehr reziprok, insofern als hier P über Q und da Q über P steht und dazwischen ein Faktor, den ich leicht ausrechnen kann, wenn ich P und Q kenne. Das hängt nur von P und Q modulo 4 ab, also sehr leichter Vorzeichenfaktor zwischen den beiden. Das ist das quadratische Reziprozitätsgesetz. Und wenn man elementare Zahlentheorie liest und das motivieren will, dass das interessant ist, dann sagt man manchmal, ja, das ist ja ganz toll, weil mit diesem Gesetz kann man diese Symbole P über Q effektiv ausrechnen. Warum? Weil P über Q ist ein solches Symbol, wenn Sie die Definition anschauen, was von dem Ding, was da oben steht, nur modulo Q abhängt. Ja? P über Q ist etwas, wo ich Kongruenzen modulo Q betrachte, immer der Zahl, die im Nenner steht. Und deshalb hängt das überhaupt von dem Wert von P nur bis auf Vielfache von Q ab. Also kann ich P entsprechend kleiner machen, bis es echt kleiner als Q ist. Und auf der rechten Seite habe ich etwas, was von Q nur modulo P abhängt, gerade andersherum. Und auf diese Weise kann ich durch Hin- und Herspringen unter Beachtung dieser Zwischenvorzeichen effektiv diese Reziprozität, diese Restsymbole ausrechnen. Nur, wer interessiert sich denn dafür, dass ich die ausrechnen kann? Im Wesentlichen niemand. Also das ist keine so gute Motivation. Das, wie Wei an seine Schwester schreibt in dem Brief, dessen Anfang ich Ihnen gezeigt habe, ist das Entscheidende, dass es überhaupt so ein Gesetz gibt. Dass es überhaupt so ist, dass diese Q modulo P, wenn ich Q und P verändere, also insbesondere wenn ich Q modulo P verändere, P modulo Q verändere, so verhalten wie das, was auf der linken Seite steht. Dass ich also eine Periodizität des Ausdrucks Q modulo P von P modulo Q habe. Ja? Die Tatsache, dass ich hier überhaupt ein Gesetz habe, ist das Entscheidende. Das ist vielleicht das Erste, was man sagen kann. Das Zweite, was man dazu sagen kann, ist, diese Art von Betrachtungen, wann sind diese Restsymbole plus 1, wann sind diese Restsymbole minus 1, das heißt, wann sind solche quadratischen Kongruenzen lösbar, das ist keine künstliche Fragestellung, sondern wenn man sich solche Fragen vorlegt, wie wir sie ganz am Anfang hatten, welche Zahlen werden durch eine quadratische Form dargestellt, in so und so viele Veränderlichen, dann kommt man natürlicherweise auf derartige Betrachtungen, einfach um gewisse Möglichkeiten von vornherein auszuschließen oder die Untersuchung in eine gewisse Richtung zu führen. Es sind unmittelbar Informationen, die man braucht, um Lösungen, Ungleichungen, quadratische Gleichungen in ganzen Zahlen zu lösen, die auf solche Betrachtungen führen. Und die Tatsache, dass ein solches Gesetz dahinter steht, ist ein ganz entscheidender, hat einen ganz entscheidenden inneren Zusammenhang mit der systematischen Theorie der quadratischen Formen über den ganzen Zahlen, von der ich vorher geredet hatte. Und dieser Zusammenhang wird gerade durch die Disquisition ist in der Form klar gemacht, dass nach dem ersten Beweis, ganz elementaren Beweis dieses Reziprozitätsgesetzes im dritten Abschnitt der Disquisition ist, ein zweiter Beweis aus der Theorie der quadratischen Formen heraus gegeben wird. Wie geht jetzt die Geschichte weiter? Es gibt mehrere Gesichtspunkte, die dabei eine Rolle spielen. Der, auf den André Weil in seinem Brief an seine Schwester sehr stark hinweist, ist genau dasselbe, wie ich auch bei der Komposition von quadratischen Formen kurz erwähnt habe. Ich komme wieder auf meine binäre quadratische Form zurück. Das Entscheidende, was in den Disquisitionen ist, explizit nie gemacht wird, ist, dass diese quadratische Form in dieser Form in zwei lineare Ausdrücke zerlegt wird. Wenn ich das nämlich machen will, dann brauche ich die Wurzel aus der Diskriminante dieser quadratischen Form. Das heißt, ich muss mich aus dem Bereich, in dem ich zuerst bin, ganze rationale Zahlen, herausbewegen, indem ich im Allgemeinen irrationale Zahlen, in Quadratwurzeln aus ganzen Zahlen hineingehe. Das ist das, was man heute seit Ende des 19. Jahrhunderts, seit Dedekind, eine Körpererweiterung nennt. Ich mache den Rechenbereich, den Körper der rationalen Zahlen größer, indem ich zum Beispiel Wurzel der Diskriminante hinzunehme. Das ist explizit in den Disquisitionen nicht gemacht, ist aber, wie man weiß, bei Gauss im Hinterkopf gewesen und hat mit der Theorie, die er innerhalb von Z hinschreibt, ganz außerordentlich viel zu tun. André an Simon Weil gibt zum Beispiel folgendes Beispiel: Wenn ich einen Ausdruck habe, x² minus a gleich py, dann folgt daraus, dass py sich in dem Moment, wo ich eine Wurzel a zur Verfügung habe, in dieser Weise zerlegt, und p und x minus a sind dann nicht mehr teilerfremd, aber p teilt nicht x minus Wurzel a. Das ist ein typisches Phänomen, das ich bekomme, wenn ich neue, größere Rechenbereiche, also Körpererweiterungen, mache. Und dieses ist die erste große Richtung, in der die Theorie weiterentwickelt wird, und das ist unmittelbar bei Gauss schon angelegt, einerseits in der berühmten siebten Sektion der Disquisition ist, wo insbesondere bewiesen wird, dass das reguläre 17-Eck mit Zirkel und Lineal konstruierbar ist, aber da kommen weder Zirkel noch Lineal vor, außer in einem Beispiel, sondern es geht dort auch um eine Körpererweiterung, nämlich um die Körpererweiterung der rationalen Zahlen, die man bekommt, wenn ich zu den rationalen Zahlen eine n-te Wurzel der Einheit hinzunehme, wo n eine Primzahl ist. Das heißt, da ist es angelegt, aber in seinen späteren Untersuchungen, und da zeige ich Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus der Selbstanzeige, die er hier in den Göttinger Monatsheften veröffentlicht hat, von April 1831, seiner Untersuchung über das biquadratische Reziprozitätsgesetz. Was ist das jetzt? Wir hatten vorhin das quadratische Reziprozitätsgesetz, und das funktionierte mit solchen Symbolen, die Plus oder Minus 1 als Wert hatten, und das war wie Ja oder Nein. Wenn Sie jetzt dieselbe Frage nicht mehr für die Kongruenz x², Kongruent a modulo p, sondern vierte Potenz, also a ist eine vierte Potenz modulo p stellen, also biquadratische Reste betrachten, dann ist es natürlich, Restsymbole einzuführen in diesem Kontext, die jetzt nicht nur den Wert Plus oder Minus 1, also nicht nur die beiden Zahlen als Werte haben, deren Quadrat gleich 1 ist, sondern Symbole einzuführen, deren Werte so sind, dass erst die vierte Potenz gleich 1 ist. Das ist Plus 1, Minus 1, Plus i, Wurzel aus Minus 1 und Minus i. Das heißt, da kriegen wir einen größeren Bereich. Und was Gauss 1831, 30 Jahre nach seinem Jugendwerk Disquisitionis, bereit ist zu tun, was er in den Disquisitionis nicht tat, ist, dass er explizit diese Erweiterung, den Übergang von ganzen Zahlen zu Zahlen der Form a plus bi, wo a und b ganze Zahlen sind und i eine Wurzel aus minus 1, macht. Und nicht nur das, er gibt hier in diesem Text das, was wir heute allen unseren Studenten erzählen, nämlich die anschauliche Beschreibung der komplexen Zahlen in der Zahlenebene, indem wir eine reelle Achse haben, erzeugt von der 1 und eine imaginäre Achse erzeugt von i gleich Wurzel aus minus 1 und sagt, dass damit die Theorie aus der imaginären Größen auch etwas Handfestes und Anschauliches bekommt. Hier ist also Gauß selber, der zumindest in diesem speziellen Fall einen Schritt im Hinblick auf Körpererweiterungen tut, aus einer anderen Motivation heraus, nicht so sehr um quadratische Formen zu zerlegen, sondern für ein höheres Reziprozitätsgesetz. Dieses Programm wird systematisch weitergeführt von Kummer, der das auf sehr viele Enten Einheitswurzelkörper ausdehnt. Das ist eine sehr wichtige Weiterentwicklung. Trotzdem ist es so, dass zum Beispiel noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also hier werden wir 1859 in einem sehr wichtigen Bericht über den Zustand der Zahlentheorie von Smith, die höhere Arithmetik, also das Gebiet Zahlentheorie, das Gauss 1801 begonnen hat, hier etwa 50 Jahre später, beschrieben wird als ein Gebiet, welches aus zwei Hauptteilen besteht, Theorie der Kongruenzen und der Theorie der homogenen Formen, also quadratische Formen, möglicherweise verallgemeinert auf Formen höheren Grades. Und es ist erst dann weitere 50 Jahre später, präzise 1897, in dem Zahlenbericht von David Hilbert, ein weiterer Bericht über den Zustand der Zahlentheorie,
mindestens über 50 Jahre, hier in der 30 Jahre,
Viele Mathematiker, Zahlentheoretiker, haben dann die Tendenz zu sagen, ja, aber im Grunde genommen ist das doch alles schon bei Gott. Im Grunde genommen ist doch das, was wir mehr wissen, nur dass wir nicht mehr wissen. Das heißt, das Genie, das man da bewundert, dass alle diese Dinge angestoßen hat und dass es möglich macht, diese weiteren Entwicklungen rückschauend den alten Kern, den Gauss hingelegt hat, wiederzuerkennen, wird dazu benutzt, um das, was in diesen Entwicklungen an Vielfältigkeiten, um neue Ideen und neue theoretische Einflüsse mit neuen anderen Disziplinen, die sich zwischendurch gebildet haben, naturalischen Disziplinen hier und so weiter und so fort, hineingekommen ist, in den großen Schatten zu stellen von dem, was wir ursprünglich in die Idee hatten. Und das können wir in vielfacher Hinsicht machen, das könnte ich auch machen jetzt in Bezug auf die Ternäre, von Haus selber im selben Jahr zu 31, wie ich vorhin in der Barbarischen Konzidenz jetzt gezeigt habe, in einer Besprechung des Werkes von Seemann gemacht wurde, wo er eine geometrische Interpretation der quadratischen Form gibt. Sehr Ansatz hat, sehr skizzenhaft, das ist ja auch nochmal eine Besprechung, und wo er parallel zur Kristallographie zieht. Das heißt, wo er selber raus, der in seiner Disposition ist, ganz innerhalb des arithmetischen Rahmens liegt, für diese spezielle Theorie eine neue geometrische und analytische Bezugsweise hinstellt, die dann wiederum erheblich damit weiter wird und in vielen Weisen fortgesetzt wird. Ich fasse zusammen, weil meine Zeit um ist. Diese Betrachtung des Genies Gauss lädt zu derartigen, und das an vielen, vielen Stellen in der Disposition ist, zu derartigen eleganten Ausbreitung langer Entwicklungslinien ein, die von seinen Anstößen, 1801, gelebt, ausgehen und bis in die heutige Zeit führen. Das kann dazu führen, dass die Originalität und Andersartigkeit später auch und späterer komplizierter theoretischer Entwicklung ganz in den Schatten des großen Fürsten der Mathematik gefallen. Es tut aber, meiner Meinung nach, den Gauss-Genie ja keinen Abbruch, wenn man es sehr wohl in seiner Zeit gehabt hat. Und die Entfaltung der Ideen selbst ebenfalls zu Wort kommen lässt. Gauss hat als junger Mann die Zahlentheorie als eine eigene Disziplin in einer Weise, die ich versucht habe zu schildern, und die so fruchtbar war, dass seit dieser Zeit die Vervielfältigung und die neue Verflechtung neuartiger Disziplinen um diese Zahl durchgeführt wurde.